50 groß und 90 Kilo schwer. Sein rotbraunes Haar war, seiner Stellung gemäß, kurz geschnitten, sorgfältig gekämmt und gescheitelt. Obgleich er erst 32 Jahre alt war, sah er eher aus wie 40. Bei näherer Betrachtung verrieten jedoch das attraktive, offene Gesicht und das rasche Lächeln sein wahres Alter. Er besaß eine gewisse frühe Abgeklärtheit, das Aussehen eines Mannes, der zu schnell erwachsen geworden war. Sein ganzes Leben lang hatte er sich Verantwortung aufbürden lassen. In seiner Kinderzeit, als er im Blumenladen seines Vaters mitarbeitete, mit 20 als Hubschrauberpilot in Vietnam, als junger Ehemann und Vater und nun als Personalchef, der für die Sicherheit von 131 amerikanischen Angestellten und deren 220 Familienangehörigen zuständig war, und das in einer Stadt, in der der Mob die Straßen regierte. Wie jeden Tag, so telefonierte er auch heute in ganz Teheran herum und versuchte herauszufinden, wo gerade Kämpfe stattfanden, wo sie wohl demnächst ausbrechen würden und wie die Aussichten für die kommenden Tage waren. Mindestens einmal täglich rief er die amerikanische Botschaft an, deren Auskunft rund um die Uhr besetzt war. Amerikaner aus ganz Teheran pflegten dort Demonstrationen und Aufstände zu melden, und die Botschaft gab dann weiter, welche Stadtteile tunlichst zu meiden waren. Was jedoch ihre Ratschläge und Prognosen betraf, so fand Coburn sie nahezu nutzlos. Bei den wöchentlich stattfindenden Informationstreffen, an denen er stets getreulich teilnahm, bekam er jedes Mal das Gleiche zu hören. Amerikaner sollten sich nach Möglichkeit im Hause aufhalten und Menschenansammlungen um jeden Preis fernbleiben. Der Schah habe jedoch alles unter Kontrolle, sodass derzeit noch keine Evakuierung angeraten sei. Coburn verstand ihr Dilemma. Verkündeten die Amerikaner, dass der Pfauenthron wackelte, so würde der Schah mit Sicherheit gestürzt. Die Botschaft war bei ihren Äußerungen jedoch mittlerweile dermaßen vorsichtig, dass sie fast überhaupt keine Informationen mehr lieferte. Heute war es in Teheran relativ ruhig. Größere Demonstrationen fanden nicht statt. Die letzten ernstzunehmenden Unruhen hatte es vor 3 Tagen gegeben, am 2. Dezember, dem ersten Tag des Generalstreiks, an dem, den Meldungen zufolge, 700 Menschen getötet worden waren. Soweit Coburn informiert war, konnte man damit rechnen, dass die Ruhe bis zum 10. Dezember, dem islamischen Feiertag Ashura, anhielt. Coburn dachte mit Sorge an Ashura. Der islamische Winterfeiertag war überhaupt nicht mit Weihnachten zu vergleichen. An diesem Fasten- und Trauertag zum Gedenken des Todes von Hussein, dem Enkel des Propheten, herrschten Reue und Zerknirschung. Massendemonstrationen würden stattfinden, in deren Verlauf die Strenggläubigen sich selber peitschten. In solch einer Atmosphäre kam es schnell zum Ausbruch von Hysterie und Gewalt. Coburn befürchtete, dieses Mal könnten sich die Ausschreitungen gegen die Amerikaner richten. Eine Reihe hässlicher Zwischenfälle hatte ihn überzeugt, dass die Ressentiments gegen Amerikaner rasch um sich griffen. Unter seiner Tür hatte jemand eine Karte mit den Worten »Wenn dir Leib und Leben lieb sind, verschwinde aus dem Iran« durchgeschoben. Freunde von ihm hatten ähnliche Postkarten erhalten. An die Mauer seines Hauses hatten irgendwelche Sprühdosenkünstler geschrieben »Hier wohnen Amerikaner«. Der Bus, der seine Kinder in die amerikanische Schule Teherans brachte, war von der demonstrierenden Menge angehalten und fast zum Umkippen gebracht worden. Andere IDS-Mitarbeiter waren auf der Straße angepöbelt, ihre Autos demoliert worden. Eines schrecklichen Nachmittags hatten Iraner im Ministerium für Gesundheit und Soziales, dem größten Kunden von IDS, gewütet, Fenster eingeschlagen und Schallbilder verbrannt. Die IDS-Manager verschanzten sich in einem Büroraum, bis der Mob wieder abzog. Zurzeit gab es, wie Coburn aus der Gerüchteküche vernommen hatte, in den Moscheen und Basaren wildes Gerede über einen heiligen Krieg gegen die Amerikaner, der zu Ashura beginnen sollte. Bis dahin waren es noch 5 Tage. Doch die Amerikaner in Teheran wirkten erstaunlich gelassen. Coburn erinnerte sich an die Einführung der Ausgangssperre. Sie hatte nicht einmal das monatliche IDS-Pokerspiel beeinträchtigt. Alle hatten einfach Frauen und Kinder mitgebracht, das Ganze in eine Party umfunktioniert und waren bis zum Morgen geblieben. An das Knallen von Gewehrschüssen hatten sie sich gewöhnt. Die meisten heftigen Gefechte wurden zwar in der Altstadt im Süden, wo der Basar lag, und im Universitätsviertel ausgetragen, aber im Grunde waren